vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Ich werde heute an dem Thema anknüpfen, wo ich Ende November schon dran war, an dem Thema Vergebung. Und ich möchte ganz kurz fragen, wer von euch an dem Sonntag da war, wo ich über Vergebung gepredigt habe? Oh wow, voll cool, das sind ganz, ganz viele. Das bedeutet, ich muss nicht nochmal so ein ganz tiefes Recap machen. Einfach nur ganz kurz nochmal so zusammenfassend. Wir haben von Vergebung gehört, dass es eines der zentralsten Themen unseres Glaubens ist. Und dass ohne Vergebung wärst du und ich, wären wir gar nicht hier. Weil die Vergebung von Jesus und das Werk, das er am Kreuz für uns erkauft, erworben hat, vollbracht hat, ist ein Werk der Vergebung, ist ein Werk von Wiederherstellung. Und deswegen bist du hier, weil Gott in seinem Wesen ein vergebender Gott ist, der sich danach sehnt, dass Menschen zu ihm kommen, dass Menschen Vergebung empfangen und dass sie in diese Beziehung, in diese Communion, in diese Gemeinschaft mit ihm, die wir gerade eben auch so durch das Abendmahl gefeiert haben, wieder hineinkommen. Wir haben davon gehört, wie Jesus gelehrt hat über Vergebung, wie er das Menschen vorgelebt hat mit der Ehebrecherin, wo er ihr vergeben hat und sie ermutigt und befähigt hat in ein Leben hinein, das verändert, das transformiert ist. Wir haben von dem Gleichnis gehört, von diesen zwei Schuldnern oder Knechten, wo der eine und dem anderen nicht vergeben hat, obwohl ihm alles vergeben wurde. Und ich habe euch so zwei, drei Bibelstellen geteilt, von denen ich glaube, dass es relevant ist, dass wir hören, dass ein Leben in Unvergebenheit eigentlich unser eigenes Leben wie erstickt oder austrocknet und damit eigentlich Lebenskraft und Lebenswasser fehlt. Und wir dadurch eigentlich uns selbst am allermeisten schaden, weil dadurch auch Segen Gottes nicht mehr fließen kann oder Kraft Gottes oder was auch immer Gott in unser Leben geben möchte. Und gleichzeitig, das wie so eine Einladung ist für den Feind, in unser Leben hineinzukommen und Einfluss zu bekommen. Und das, glaube ich, das ist das, was gar keiner von uns möchte. Und ich möchte heute versuchen, in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, zum einen nochmal hineinzuschauen, auch vor allen Dingen in die Dinge, die Paulus uns geschrieben hat oder den Gemeinden geschrieben hat und damit auch dir und mir. So, was sind zentrale Elemente von Vergebung? Und nachher möchte ich das versuchen, praktisch runterzubrechen in dein Leben, in mein Leben. Das ist jetzt vielleicht keine klassische Sonntagmorgen-Predigt, also vielleicht der erste Teil, so als Lehre, als Input. Aber der zweite ist tatsächlich relativ praktisch, von dem ich glaube, da sind, auch wenn es dann praktisch wird, weil das ist oftmals das, wo wir dann merken, okay, krass, jetzt kostet es mich was, wo wir dann merken, da hängt es dann meistens. Wir haben es irgendwie vom Kopf und vom Herz verstanden. Aber wenn wir dann in Momenten stehen, wo Vergebung relevant ist, da sind wir dann doch herausgefordert beziehungsweise am Limit. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob es da auch andere Menschen gibt, denen das so geht, die das immer wieder mal spüren. Ich möchte hineinstarten mit einem Bibelvers aus Epheser 4. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr das gerne aufschlagen oder eure Smartphones. Früher hat man so das Rascheln dieser schweren Bücher gehört. Mittlerweile hört man dann manchmal die Tastentöne, wenn das Handy nicht auf lautlos ist. Genau, Epheser 4, 31 bis 32. Ihr dürft es auch gerne so mal zu Hause studieren, diese ganzen Aussagen über Vergebung, auch in den Briefen an die Gemeinden oder an die einzelnen Leute. In Epheser 4, Vers 31, da schreibt Paulus, den habe ich letztes Mal auch zitiert, aber ich habe irgendwie empfunden, ich soll es nochmal bringen. Bitterkeit, Grimm, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches, also im Prinzip hintenrum lästerndes Reden, haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Allein das ist schon, glaube ich, ein Vers, da, ich weiß nicht, wenn du an deine letzte Woche denkst, wie es dir damit geht so. Also ich habe tatsächlich auch in der letzten Woche Momente gehabt, wo du dieser Vers 31, da finde ich mich wieder. Da gab es Momente, wo ich erlebt habe, wo ich wütend geschrien habe oder wo ich grimmig war. Und wo einfach so zerstörerische Herzenshaltungen offenbar werden. Und ganz oft passieren diese Herzenshaltungen, die kommen immer dann zum Tragen, wenn du verletzt worden bist oder wenn du das Gefühl hast, man nimmt dich nicht ernst oder du hast das Gefühl, jemand tut was und es triggert dich in irgendeiner Form und du reagierst eben nicht in einem Herz, das Gnade und Vergebung lebt, sondern du reagierst persönlich angegriffen und angefasst. Dann folgt so diese Gegenreaktion, du wirst bitter, du wirst grimmig, du wirst zornig, du fängst an zu schreien oder auch du fängst an hintenrum schlecht zu reden mit Dritten. Weiß nicht, in meinem Kollegium passiert das in jeder großen Pause, wenn du dann irgendwie mit dem einen Lehrer zusammensitzt und dann plötzlich hörst du, wie sie so reden über den anderen. Immer wieder. Ne? Und Paulus fordert uns hier an dieser Stelle heraus und sagt, hey, diese Haltungen entstehen dann, wenn Vergebung in deinem Herzen fehlt. Und eigentlich ist das Gegenmittel, das du an den Tag legen solltest in diesen Momenten, Freundlichkeit, Herzlichkeit und Vergebung. Das ist das, was in Vers 32 steht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich das lese. Einerseits mein Geist, der sagt Amen dazu, der ist begeistert, der sagt, ja, ich merke, das ist gut, das ist richtig, da ist Segen drauf, da ist Leben drauf. Und gleichzeitig sagt irgendwie mein Fleisch, oh Alter, das ist unmöglich, das schaffe ich gar nicht. Also fühle mich maximal überfordert und gibt unzählige Beispiele, auch in meinem Leben, wo ich eben leider tatsächlich nicht oder noch nicht so reagiert habe, dass ich dann mit Freundlichkeit, mit Herzlichkeit und Vergebung reagiere. Paulus fordert hier an dieser Stelle, ich gucke mal, ob das funktioniert, tatsächlich nicht, dass wir irgendwie nett sein sollen, sondern er fordert, dass wir, so wie Christus vergeben hat, sollen wir auch mal Menschen vergeben. Das soll Teil unserer Identität sein als Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. So, wir haben gehört, uns ist viel vergeben worden und genauso fordert uns Jesus auf, wir sollen 70 mal 7, also eine Art vollkommene Zahl, immerwährend bereit sein zu vergeben. Zweite Stelle steht in Kolosser 3, dürft auch da gerne rein, Kolosser 3, Vers 12 bis 13. Und da spricht Paulus da davon, dass er sagt, dass das eigentlich wie eine neue Kleidung ist, in der du leben sollst als Christ. Das ist Teil deines neuen Menschen. Also du bist durch Jesus Christus bist du neu geworden. Er hat dich neu gemacht. Du hast was Altes abgelegt. Was Altes ist vergangen. Das ist dieses Symbol der Taufe. Ja, du stehst als jemand ohne Christus. Du nimmst ihn an und du lässt dich wie sozusagen beerdigen. Und das Alte bleibt da unten und es steht was Neues auf mit Christus, ein neuer Mensch. Und Paulus sagt hier an dieser Stelle in Vers 12, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum, weil ihr erwählt seid, weil ihr zu dem Volk gehört und ihr geliebt seid, darum, also das ist der Grund, darum kleidet euch oder zieht an, ja, sagt Luther, glaube ich, bei mir die neue Genfer, kleidet euch in tiefes Mitgefühl. Luther sagt an dieser Stelle herzliches Erbarmen. Also aufrichtig von Herzen, kleidet euch in Freundlichkeit, kleidet euch in Bescheidenheit oder Demut, kleidet euch in Rücksichtnahme oder Sanftmut und kleidet euch in Geduld. Das alleine finde ich schon ein sehr, sehr starkes Bild, dass du berufen bist, solche Kleider anzuziehen. Tiefes Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Das ist tatsächlich so eine Aufzählung, wo ich sage, okay, wow, ich möchte jemand sein. Das heißt nicht, dass du deswegen schwach bist. Das heißt auch nicht, dass du deswegen jemand bist, der unauffällig ist oder so. Ich glaube tatsächlich, dass das bedeutet, dass alle diese Dinge sozusagen wie die Liebe Jesu in verschiedenen Aspekten widerspiegeln. Und dann sagt Paulus in Vers 13, geht nachsichtig miteinander um. Luther sagt, ertragt einander. So, geht nachsichtig miteinander um, ist so sachlich formuliert. Ertragt einander, da merkt man schon so, okay, ich habe eine Aufgabe, ich muss dich ertragen. Und du musst auch mich ertragen. Und da merkt man, okay, da hören wir dann auf, Kirche zu spielen. Da wird es dann real. Wir sollen einander ertragen und einander vergeben, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso, und das finde ich jetzt so stark, dass Paulus das Ganze nochmal deutlich tiefer nimmt und dem mehr Tragweite gibt und er sagt, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Also so im Prinzip wie dieses Gleichnis von diesen zwei Knechten, da heißt es ja auch, also im Prinzip, dir wurde alles vergeben, also sei auch du gnädig und vergebe oder erlasse Schuld deinem Nächsten. Paulus sagt eigentlich, Vergebung ist Teil der geistlichen Kleidung, dieser neuen Kleidung eines christlichen, also eines Nachfolger Jesu, eines Christen. Ja, ich finde das Wort Christ ist heutzutage so, heißt alles und nichts, aber einfach eines Menschen, der mit Jesus lebt und der ihm nachfolgt. Ja, und das Leben miteinander erfordert Gnade, erfordert Geduld, erfordert auch eine Entscheidung, dass man sich dazu entscheidet, okay, ich bin bereit auch zu ertragen. Und das, glaube ich, muss man sich immer wieder neu, diese Entscheidung treffen und dann eben sich gegenseitig zu vergeben. Das soll eigentlich kein Sonderfall sein, sondern es soll eigentlich der Normalfall sein, dass wir bereit sind, uns zu vergeben. Dritter Punkt, den hatte ich letztes Mal auch schon ein bisschen ausführlicher angesprochen, den möchte ich relativ kurz streifen. Ich glaube, dass Vergebung beinhaltet, dass du dadurch dem Feind keinen Raum gibst. 2. Korinther 7, Vers 11, ich möchte es paraphrasieren, du kannst gerne von 7 bis 10 lesen. Und da spricht Paulus davon, dass die Gemeinde aufgefordert ist, einer bestimmten Person, die was getan hat, wieder zu vergeben und auch Liebe bzw. Herzensnähe wieder zu zeigen und zu ermöglichen. Und dann sagt er was ganz Interessantes am Ende in Vers 11, denn wir wollen nicht dem Satan oder dem Feind, dem Teufel in die Falle gehen. Schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind. Interessant, dass das in dem Kontext von Vergebung untereinander angesprochen wird, dass wenn du nicht in Vergebenheit lebst, dass du dann im Prinzip in der Gefahr stehst, dem Teufel in die Falle zu gehen. Und dass der Teufel versucht, über Verletzungen sozusagen Macht zu bekommen, die zwischenmenschlich passieren, die in Beziehungen passieren, die in Familien passieren, die in der Gemeinde passieren. Und dass eigentlich Vergebung wie so ein geistlicher Schutzschirm ist, der über dem Ganzen steht. Ja, wie so ein Schutz, wie so eine Bubble oder wie man das so nennen will. Ja, und dass eigentlich eine Entscheidung zur Unvergebenheit dem Feind einen Vorteil oder irgendwie eine Option gibt, in dein Leben hineinzukommen und wie so eine Einfallstüre sein kann. Vierter Punkt, was Paulus so in den Briefen anmerkt, er schreibt an die Römer und sagt ihnen, dass Vergebung das Potenzial hat, Böses zu überwinden. Da sagt er in Römer 12, Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Eigentlich bedeutet das schon hier an dieser Stelle, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Das ist eigentlich der alte Bund. Das ist das, was das Judentum gelebt hat und auch gelehrt bekommen hat. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also du hast ein Recht, sozusagen Vergeltung zu üben, wenn dir was Böses getan wurde. Hier schreibt Paulus eben an Nichtjuden, an Heiden, an die Kirche in Rom. Und er greift es auf und er sagt, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Das bedeutet, das impliziert eigentlich schon, wenn dir Böses geschieht, entscheide zu vergeben und bieg schon vorher ab, bevor du auf diese Road to Revenge gehst, also auf diese Straße der Vergeltung. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt. Finde ich cool, weil das ist irgendwo zeigt, es liegt nicht immer an dir. Ja, du kannst eine Bereitschaft haben, Frieden stiften zu wollen, aber dazu gehören zwei. Ne? Dass, wenn der eine sagt, ich möchte in Frieden leben, der andere sagt, ich will es aber nicht, dann heißt es hier, dass Paulus sagt, soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn in der Schrift heißt es, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Finde ich cool, weil das bedeutet, dass tatsächlich, wenn dir Unrecht widerfahren ist, dann verspricht Gott im alten Bund und auch hier bestätigt es im neuen Bund, er wird für dich kämpfen. Du musst nicht für dich kämpfen. Und genau das ist so schwer, weil du das Gefühl hast, das ist nicht fair. Da muss ich jetzt dafür sorgen, dass ich verstanden werde. Ich muss noch 5-mal sagen, wie ich es meine, damit mein Gegenüber endlich kapiert, was ich sage. Ja? Ich muss irgendwo mit der Faust mal auf den Tisch hauen. Ich werde hier benachteiligt im Geschäft. Immer kriege ich die blöden Jobs. Immer kriege ich die Extrameilen. Und du musst einfach mal hier klare Kante zeigen. Wer kennt sowas? Ja, okay, alle, die ehrlich sind, kennen es. Also ich kenne das. Ja. Ich hatte erst vor kurzem so einen Fall, wo ich meiner Meinung nach benachteiligt worden bin, weil eine andere Kollegin sich benachteiligt gefühlt hat. Die hat dann mit der Faust auf den Tisch gehauen, hat mal so ein bisschen das Rektorat verbal auseinandergenommen. Dann ging das schwarze Peter an mich weiter. Und ich habe mich so gefragt, ja, okay, Bro, was ist hier los? Also, ja. Und ich habe gemerkt, wie in mir so dieser Wunsch aufsteigt. Also da muss ich jetzt irgendwie mein was auch immer zücken und einfach mal verbal komplett zurückballern. Ja, lass ihn nicht mit mir machen oder so. Und dann habe ich so diese leise Stimme in meinem Herzen gespürt, wie Gott mir sagt, hey, don't do it. Lass mich für dich kämpfen. Ich werde dafür sorgen, dass dir Gerechtigkeit widerfährt. Ich werde an anderer Stelle, die dir gar nicht einfällt, die dir gar nicht bewusst ist, werde ich in irgendeiner Form wieder irgendwas in dein Leben zurückfließen lassen, wo Segen passiert. Wo du dann plötzlich bevorzugt wirst oder wie auch immer. Und ich mich dann schweren Herzens entschieden habe, sachlich, freundlich, liebevoll und zugewandt zu bleiben und meinem Chef schon zu sagen, was ich empfinde und wie es mir damit geht, aber nicht jetzt irgendwie gefühlt mit also à la Cowboy-Manier die Türe einzutreten und zu sagen, hey, mein Freund, nicht mit mir. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Okay. In Vers 20 heißt es, mehr noch. Also lass Gott kämpfen für dich, aber noch mehr. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Boah, da muss ich sagen, da hört es bei mir eigentlich gefühlt auf. Also bisher kann ich bei allem mit. Aber wenn es jetzt darum geht, dass dein Feind noch von dir gesegnet wird, in dem Kampf, den er gegen dich führt, stellt euch das mal bildlich vor, Land 1 kämpft gegen Land 2, hocken in den Schützengraben, schießen aufeinander und dann gibt es eine Feuerpause, dann geht Land 2 zu Land 1 und gibt noch Trinken, gibt noch Essen, versorgt noch. Das kapieren wir nicht. Also es ist unmöglich. Also rein menschlich gesehen ist es nicht machbar, ne? Dass in einer Kriegssituation, in einem Streit, in einem Konflikt die eine Partei die andere noch segnet und ihr dient. Und trotzdem war das genau das, was Jesus gelebt hat, was er vorgemacht hat, was er seinen Jüngern gemodelt hat, wie er reagiert hat beim Hohen Rat, wie er reagiert hat vor Pilatus. Er hat gedient, er hat geliebt, obwohl er gleichzeitig mit Füßen getreten wurde. Buchstäblich diese Dornenkrone in seinen Kopf gebohrt worden ist. Und dann sagt Paulus hier, beziehungsweise er zitiert Sprüche hier an der Stelle, ein solches Verhalten wird deinen Feind zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Also Vergebung heißt nicht, dass du nett bist. Vergebung ist eigentlich geistliche Überwindung des Bösen. Indem du vergibst, entscheidest du dich sozusagen, auf die Siegerstraße abzubiegen, wo du weißt, wenn ich hier weiterlaufe, werde ich das Böse überwinden. Der Teufel will Vergeltung, Jesus will Vergebung. Vergebung hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern sie ist geistliche Autorität. Ich weiß nicht, was Petrus gedacht hat in dem Moment, wo Jesus nach dem Abendmahl, wo er angefangen hat, ihnen die Füße zu waschen und ihnen gedient hat. Und ob er das in dem Moment irgendwie rein menschlich als Schwäche oder als falsch oder als auf jeden Fall komisch empfunden hat. Aber ich glaube, und das wissen wir, dass es geistliche Autorität bedeutet, wenn du in der Lage bist und dich entscheidest zu vergeben. Nächster Punkt. Ich glaube, dass Vergebung Lasten trägt und wiederherstellt. Das lesen wir in Galater 6, 1 bis 2. Ich möchte so ein bisschen durchrushen. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, also sprich jemand begeht einen Fehler, er konnte nicht widerstehen, was auch immer, hier wird nicht erklärt, was das bedeutet, dann sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Also wenn jemand in unserer Gemeinschaft oder in unserer, sagen wir mal, Familie Gottes oder auch in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, da wo dir Menschen nah sind, fallen, einen Fehler machen, dann sollt ihr, die ihr euch führen lasst von Gottes Geist, das ist so der Anspruch, sei bereit, dich zu führen zu lassen, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Und interessant kommt eine Warnung, dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen, auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Also wir sollen, wenn jemand fällt, uns mit Nachsicht begegnen. Nachsicht heißt nicht darüber hinwegschauen. Nachsicht heißt durch den Fehler hindurchschauen und den Mensch sehen und das Herz sehen. Im Prinzip könnte man hier als Quintessenz rausnehmen aus diesen Versen, dieser Geist von Sanftmut ist eigentlich ein Geist der Vergebung. Und Vergebung bedeutet hier wiederherstellen, begleiten, Lasten tragen, also tatsächlich buchstäblich unterstützen und den anderen nicht fallen lassen. Sechster Punkt. Vergebung ist eine Liebe, die nicht anrechnet. Jetzt wird's knackig. Jetzt kommen wir zu 1. Korinther 13, diesem, wie sagt man da? Die Christen sagen immer, das ist das hohe Lied der Liebe. Beziehungsweise so diese Steigerung, was Liebe alles bedeutet. Und auch da lesen wir so einen Satz drin, den kennen wir wahrscheinlich alle. 1. Korinther 13, Vers 5. Die Liebe lässt sich nicht erbittern und rechnet das Böse nicht an. Sie verliert nicht die Beherrschung, also wird nicht wütend, wird nicht ungehalten, wird nicht bitter und sie trägt keinem etwas nach. Das alleine finde ich, also da bin ich, ja, weiß nicht, wie das dir geht, menschlich unmöglich. Wie geht das, dass du in der Liebe so bleibst, egal was dir passiert? Gibt es nur eine Person, zu der ich da gucken kann und das ist Jesus selber, ja, die mir das vorlebt, die mich da hineinnimmt. Aber auch dieses Wort, das hier steht, dass man nicht nachträgt, dass man nicht anrechnet, das ist eine Sprache von Vergebung. Da geht es nicht um Rache, da geht es nicht um Rechtfertigung, da geht es nicht um Gerechtigkeit aus eigener Kraft. Ja, ich habe mir so ein paar Sätze aufgeschrieben, die das nochmal ein bisschen so vielleicht für uns verdeutlichen. Die Liebe führt keine Buchhaltung der Verletzung. Ich weiß nicht, ob ich dich gerade erwischt habe. So, gefühlt dein Herz. Wie schnell sind wir dabei, so innerlich dann an einem Punkt zu sein, wenn wir einen Konflikt haben mit jemandem? Weißt du noch, beim letzten Mal, da hast du das auch schon gesagt. Aber ich wusste es. Die Liebe führt keine innere Liste. Die Liebe löscht die innere Schuldakte, Klammer auf, die vielleicht sogar menschlich gesehen nachvollziehbar ist. Aber Liebe hat das nicht. Liebe entscheidet sich, loszulassen. Liebe entscheidet sich, die Person zu Jesus zu bringen, mit Jesus drüber zu sprechen, oder hier, na, wo ist das Kreuz? Ah, da. Die Liebe entscheidet sich, die Person vor Jesus zu bringen. Man guckt rein, wo das Kreuz ist und plötzlich sieht man einen Baum. Manchmal sieht man halt einen Baum, wenn man das Kreuz sucht. Ja. Entweder war der gerade sehr tief oder er war sehr, sehr flach. Das darfst du jetzt entscheiden. Ja, die Liebe entscheidet sich, die Person vor Jesus zu bringen, mit Jesus drüber zu sprechen und dann, wenn du von Jesus wieder in deinen Alltag zurückgehst, dann lässt du die Person dort und das, was sie getan hat. Wir haben einen Brief von Paulus an Philemon. Philemon war ein reicher Mann. Philemon hatte mehrere Diener, Knechte und Sklaven, war ein Grieche, wenn ich es richtig weiß. Und hat einen Sklave gehabt, der ihn beschissen hat, der ihn belogen hat und der abgehauen ist. Und damals war das so, wenn ein Sklave gegen seinen Herrn sozusagen einen Fehler macht, hat der Herr das Recht, den Sklave zu bestrafen. Und wenn der Sklave abhaut, sozusagen sich seit dem Bereich entzieht, dann war er sozusagen geächtet und du durftest als Herr denjenigen töten, wenn du ihn gefunden hast. Du hast auch damit keine Strafe fürchten müssen, wenn du einen entlaufenen, geflohenen Sklave gefunden hast als Herr. Du durftest ihn einfach vor Ort und Stelle, zack, zack, irgendwo hinter einer Ecke, um die Ecke bringen, sozusagen. Und Paulus schreibt an Philemon, diesen reichen Mann, und ermutigt ihn, diesem Knecht, diesem Sklave zu vergeben. Weil in der Zeit, wo er abgehaut ist, hat er Paulus getroffen und hat sich entschieden, Jesus nachzufolgen, hat sich bekehrt. Und Paulus ermutigt jetzt diesen Philemon und sagt, hey, vielleicht ist er darum eine Zeit lang von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer zurückbekommst. Nicht mehr als einen Knecht, sondern als einen geliebten Bruder. Im Übertragenen möchte ich dich ermutigen, vielleicht gibt es in deinem Leben Menschen, wo du die dich verletzt haben, die dich enttäuscht haben, aber Gott möchte in diese Beziehung Wiederherstellung hineinbringen, und zwar nicht auf einem Niveau, wie sie vorher war, sondern er möchte das benutzen, um Herzen enger zusammenzuführen. Ja? Der Onesimus, so hieß der Sklave, war ein entlaufener Sklave, und der Philemon hat Recht gehabt, ihn zu bestrafen. Und Paulus sagt, hey, anstatt von deinem Recht Gebrauch zu machen, vergib und nimm ihn als einen Bruder an. Ja? Vergebung, die tatsächlich sozusagen die Identität von dem Sklave transformiert hat. Vielleicht hat deine Vergebung so viel Kraft, dass du einen Schlüssel hast, um Identität von deinem Mitmenschen zu transformieren. Dass in deiner Vergebung ein Schlüssel liegt, die Person selber zu transformieren. Weil sie Gnade findet, weil sie Annahme erlebt. So, jetzt muss ich schauen, wo ich weiter jumpe. Nehmen wir Römer 5, Vers 5. Ich habe 10 Punkte und dann wird es praktisch. Römer 5, Vers 5. Da geht es darum, dass der Heilige Geist eigentlich Liebe Gottes ausgießt in dein Herz. Und das ist die Basis für alle Formen von Vergebung. Wir alle kennen diesen Vers, da sagt Paulus, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Bedeutet, die Liebe Gottes, die in deinem Herzen ist, die hat Kraft und Befähigung für dich, dass du in entscheidenden Momenten in Vergebung hineintreten kannst. Das bedeutet, du musst es nicht aus dir heraus produzieren, sondern durch das, was in deinem Herzen ausgegossen wurde, ist sozusagen so viel da, was dich befähigen kann, in Vergebung hineinzutreten. Der Heilige Geist gießt die Liebe aus und diese Liebe wird zu einer Entscheidung, Vergebung Realität werden zu lassen. Das bedeutet, eigentlich kann man sagen, dass deine Entscheidung, in Vergebung hineinzutreten, eigentlich eine übernatürliche Handlung ist. Denn es kommt aus dem Himmel. Die Liebe Gottes kommt davor in dein Herz und du entscheidest dich dann, durch Vergebung diese Liebe weiterzugeben. Es ist die Basis, es ist die Grundlage. Also geschrieben, Vergebung ist das Werk des Heiligen Geistes. Genau, sozusagen, ultimativ. Und Nummer 9 in Römer 12, also vielleicht haben die Römer ganz besonders Vergebung nötig gehabt, ist ja immer wieder was. Da sagt Paulus, segnet die, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Ja. Ich weiß nicht, warum ich immer das Beispiel bringe, aber auf der Autobahn wirst du auch manchmal verfolgt. Ganz praktisch. Und auch da sollst du segnen, die dich verfolgen und nicht fluchen. Ja? Also ich spreche da zu mir, das ist einer so meiner Daily Driver tatsächlich auf der Autobahn, wenn ich Richtung Schule fahre und zurück, habe ich immer mal wieder irgendwelche charismatischen Begegnungen der anderen Art. Wenn da mir Leute begegnen und ich Leute begegne, interessant, ich muss das irgendwie mal mit Gott mal durchgehen, weil ich habe die Gesichter vor Augen, während ich mit euch rede. So, die Menschen, die da entweder von links auf der Überholspur zu mir gucken und Sachen machen, oder wenn ich so rüber gucke oder so. Ja, segnet die, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Ja, Segen, ja, ihr lacht, das ist vielleicht. Ja, vielleicht nicht nur Autobahn, sondern vielleicht gibt es andere Momente oder so, ne? Auf dem Weg in den Kindergarten, so, wenn die eine Mutter sich vordrängelt und irgendwie noch rein will, oder beim Aldi an der Kasse, so eine neue Kasse geht auf, du denkst so, Oder halt auch andere, tiefere Momente, wo es nicht so einfach ist, drüber zu schmunzeln. Segen bedeutet automatisch, wenn du dich entscheidest, nicht zu fluchen, sondern zu segnen. Du kannst nicht segnen aus einem Herz, das nicht bereit ist zu vergeben. Das ist unmöglich. Du kannst nicht freigebig jemanden segnen, wenn du merkst, ich halte da noch was. Du musst erst das, was du hier hältst, musst du loslassen, damit deine Hand zum Segnen ausgestreckt werden kann. Segen ist eine aktive Vergebung und das Coole ist, glaube ich, Segen bricht den geistlichen Einfluss des Bösen. In dem Moment, wo du segnest, wird was unterbrochen, da wird was frei vom Himmel, was fließen kann und es unterbricht einen anderen Strom. Weil der Strom, der vom Himmel kommt, ist immer der Überlegene, der Kraftvollere, der, sagen wir mal, Dominantere. Segen ist geistliche Autorität über die Situation. Ja? Ich habe in solchen Momenten, wo ich dann sowas lese, erinnere ich mich an meine Oma. Meine Oma war so eine Heldin für mich, war eine sehr prophetische Frau. Und die hat immer wieder, wenn so Sachen passiert sind und ich mit ihr unterwegs war irgendwie, sie hat immer dann angefangen, ganz bewusst, knallhart einfach die Person zu nehmen und einfach gebetet. Und Jesus, wir segnen den Josef. Und wir beten, dass du sein Leben gelingen lässt. Und da, wo er sich entschieden hat, irgendwie Böses zu tun, da segnen wir ihn. Da, wo er, wenn sie so mich gefragt hat, wie geht's dir, Philipp, in der Schule? Und ich habe so Sachen erzählt. Ja, da hat mich irgendwie einer in der Pause einen Gehfehler gegeben. Ich bin hingefallen und dann irgendwie, oder mir das Mäppchen geklaut. Oder wie auch immer so, was so Schulkinder erleben. Ja, und wir segnen den Josef. Und wir beten. Also richtig krass, ja. Ich sehe das vor meinem Auge und ich möchte dich ermutigen, dass du selber jemand wirst, nicht wo dein Herz oder wo deine Gefühle in dem Moment entscheiden zu segnen, sondern wo dein Geist aktiv entscheidet, Böses mit Gutem zu vergelten. Und der letzte Punkt, Vergebung hält die Gemeinde eins. Einheit ist nur durch Vergebung möglich. Wenn du verheiratet bist und einen Partner hast, dann weißt du, dass in Momenten von Streit oder von Auseinandersetzung der wahre Gamechanger ist ein demütiges Herz, das bereit ist, um Vergebung zu bitten oder Vergebung zu geben. Du kannst viel reden, du kannst viel, sagen wir mal, kognitiv, intellektuell versuchen, Verständnis zu bewirken durch Erklären, im Prinzip, ja, ist okay, aber hat nicht die Kraft, die Vergebung bewirkt. 1. Korinther 1, Vers 10 sagt Paulus an die Korinther: Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Und da merken wir, also ich spüre das, das ist das Herzschlag Gottes, das ist das Herzschlag des Vaters für seine Kinder. Wenn ein Vater in eine Familie schaut und er sieht Kinder, die gegeneinander stehen, dann ist das Herz gebrochen. Wenn ich merke, dass meine Mädels sich zerfetzen irgendwie, dann leidet da mein Herz drunter und ich wünsche mir, dass Wiederherstellung passiert, die ich nicht pushen oder manipulieren kann und will, aber die ich versuchen kann vorzuleben und wo ich versuchen kann, wenn ich merke, es öffnen sich Türen, dass ich hineinkomme und versuche zu unterstützen, dass Herzen zusammenkommen. Und ich glaube tatsächlich, wie ich es vorher gesagt habe, Einheit ohne Vergebung ist unmöglich. Wenn wir die letzten 2-3 Jahre angucken, auch als Fearless Church, glaube ich, es hätte Momente gegeben, wo Vergebung, Schmerz und Trennung hätte verhindern können. Ganz klar bin ich der absoluten Überzeugung davon. Und da rede ich jetzt nicht von Menschen, die nicht hier sind, ich rede von uns allen, die da drin betroffen waren. Mich, wir als Leitungsteam, alle, die hier sind, alle, die nicht mehr hier sind. Ich glaube, ja, habe ich mir aufgeschrieben, wo Vergebung nicht fließt, da entsteht Entzweiung, da entsteht Trennung, da entsteht Spaltung, da entsteht Verlust. Und deswegen, alleine aus solchen Dingen, wenn man das so versteht vom Herz, glaube ich, ist es eigentlich dumm, sich gegen das zu entscheiden. Ganz ehrlich. Nicht schlau. Wir könnten jetzt noch weitermachen, Prinzipien anschauen von Vergebung, auch was Jakobus noch schreibt und so. Ich ermutige euch einfach, könnt ihr gerne auch mal bei ChatGPT machen, so, hey, was sagt die Bibel über Vergebung? Neues Testament, wie sollen Menschen miteinander, und schreibt mir alle Bibelstellen auf und dann geht da mal durch, lest die dir mal durch, macht das gerne mal. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich, wirklich verändernd. Ich möchte kurz, bevor ich praktisch werde, noch einen Punkt einfach mal geschwind auflisten, Hindernisse für Vergebung. Ich lese es einfach vor. Vielleicht sind da so, das sind so Sätze wie, aus der Ich-Perspektive gesprochen, vielleicht trifft dich da was. Ja, und bei einem habe ich gesehen, der ist doppelt, da fehlt irgendwas, stimmt nicht so ganz. Also, der erste Punkt, der Vergebung hindern kann, ist Fakt, der Schmerz ist zu frisch, zu tief oder zu roh und du sagst in deinem Herzen, es tut mir zu weh. Ich kann das nicht. Zweiter Punkt. Was hindern kann, ist, dass du eventuell eine falsche Vorstellung über Vergebung hast. Du sagst vielleicht, Zitat, da muss vorher beim anderen was passieren, bevor ich vergeben kann. Vielleicht ist Selbstgerechtigkeit und Stolz ein Punkt, wo du sagst, Zitat, ich habe Recht, Ausrufezeichen. Vielleicht ist Scham oder Selbstvorwurf so ein Punkt. Und jetzt fehlt mir der passende Satz, den ich nicht aufgeschrieben habe. Aber wenn du Scham empfindest oder ein Selbstvorwurf heißt, dann ist das wie eine Blockade. So, ich kann das nicht tun, weil ich bin nicht würdig oder ich habe alles schon verloren. Das ist nicht mehr wiederherzustellen. Und ich bin derjenige, der schuld ist. Vielleicht hast du Angst vor erneuter Verletzung und sagst, Zitat, ich muss mich schützen, ich muss zumachen, ich kann das nicht mehr zulassen. Vielleicht glaubst du nicht, dass Gott, so wie wir gehört haben, das gerecht richten kann oder dass er sich drum kümmern kann. Und du sagst vielleicht, Zitat, was, wenn Gott das anders regelt, als ich denke, dass er sollte? Also du lässt nicht los, du willst selber Gott spielen. Vielleicht ist es ein Mangel auch an geistlicher Offenheit, dass du sagst, Zitat, ich will Gott da gerade nicht ranlassen an das Thema. Bin ich nicht bereit, mich zu öffnen. Also bitte versteh das nicht als Vorwurf, das sind einfach nur Beispiele, was vielleicht Vergebung in deinem Leben behindern oder in meinem Leben behindern kann. Vielleicht ist da ein unverarbeitetes Leid oder noch ein tieferes Trauma, wo du sagst, das ist so tief, ich habe da massive emotionale Wunden in mir, ich brauche Heilung. Hey, wenn du das merkst, dann geh das an. Trag das nicht mit dir jahrelang durch dein Leben. Ein weiterer Punkt ist, dass du vielleicht Rachegedanken hast und sagst, das kriegt er zurück. Also, Kinder machen das ganz oft. Und wir Erwachsenen auch. Wir sind auch manchmal wie Kinder. Vielleicht hast du einen verletzten Gerechtigkeitssinn. Ganz oft. Nee, das war unfair. Das geht nicht. Völlig ungerecht. Wie kann das der machen? Ist doch offensichtlich. Oder mein letzter Punkt, da gibt es wahrscheinlich noch ganz viele. Du hast ein fehlendes Verständnis der eigenen Vergebung durch Gott, dir gegenüber. So, wer Gottes Gnade nicht tief erfahren hat und eine Offenbarung davon hat, was es bedeutet, wie viel dir vergeben wurde, der kann sie nur sehr schwer weitergeben. So. Wir haben 11.45 Uhr. Kriege ich noch 10 Minuten oder 5? Geht das? 5, sagt meine Frau. Okay. Dann kriegt der Rest nachher, kriegen die Kleingruppen ab. So, meine Frage ist jetzt, wie vergebe ich, wie geht es jetzt praktisch im Alltag so? Ne? Ich glaube, dass es tatsächlich 20% Gefühl ist und 80% Entscheidung. Bottom line. So, Vergebung ist nicht kein einmaliges Gefühl, sondern eigentlich ein geistlicher Prozess. Und ich habe euch so ein paar Folien mitgebracht. Ich glaube, dass Vergebung grundsätzlich wie so eine Schleuse öffnet, dass der Fluss von Gott wieder fließen kann. Und dass Unvergebenheit, ich muss kurz ablesen, führt zu geistlicher Trockenheit und einer inneren Schwere. Definitiv. Das wird dich belasten, du wirst nicht frei sein. Ich habe eigentlich so ein schönes Beispiel vorbereitet. Dürfen die Kleingruppen ausprobieren. Heilung ist ein Prozess, Vergebung aber ist der Startschuss dafür. Das heißt, du musst irgendwann, wenn du heil werden willst, kommt irgendwann der Punkt, wo du dich entscheiden musst, dass du vergeben willst. Schritt 1, du musst ehrlich benennen, was dich verletzt hat. Das geht nicht ohne. Nicht, dass du es verharmlost und nach dem Motto, war nicht so schlimm, oder auch, dass du das nicht verdrängst im Sinne von, nee, da will ich nicht drüber nachdenken, auch nicht irgendwie spirituell irgendwie so drüber streichen und so tun, als wäre das jetzt irgendwie was Geistliches. Nein, ich vergebe einfach und fertig und tschüss. Ich glaube, dass du das klar formulieren musst, so ganz bewusst dem Raum zu geben. Jesus, ich bin verletzt wegen, ich hoffe, es heißt keiner Josef hier, wird sie nicht angesprochen. Okay. Ich bin verletzt wegen Benedikt. Er hat mich krass angeschrien. Ja, Paulus, setz den Namen ein, den du möchtest. Benenn das vor Gott ganz konkret. Ja, warum? Das kann nichts heilen in dir, wo du nicht anerkennst. Wenn du das leugnest, kriegt Gott keinen Zugriff drauf, auf dein Herz. Schritt 2. Ich glaube, es ist eine bewusste Entscheidung, dass du dich entscheidest, loszulassen. Das beginnt nicht in einem Gefühl, weil wenn du wartest, dass das Gefühl kommt, dass du bereit bist, dann wirst du wahrscheinlich dein Leben lang warten. Zumindest geht es mir so. Also es hat selten was mit einem Gefühl zu tun. Oh, jetzt fühlt es sich gerade schön an und das war jetzt irgendwie blöd, aber jetzt merke ich, jetzt bin ich bereit. Ich fühle irgendwie so eine Art sanfte Wärme, wenn ich so an die Person denke, okay, jetzt möchte ich vergeben. Ne, glaube ich nicht, dass das so passiert. Ne? Es ist eine Willensentscheidung. Jesus, ich entscheide mich zu vergeben, weil du mir vergeben hast. Es ist ein Glaubensakt und nicht ein Gefühlsakt. Ja? Du öffnest eine Schleuse in dir, auch wenn noch kein Wasser fließt. Du entscheidest dich, ich mache das Ding erstmal auf. So. Dann, dass du drittens Gott die Schuld übergibst und sagst, Herr, ich gebe dir das Recht auf Vergeltung. Ich gebe dir diese Situation und ich entscheide mich, du sollst Richter sein und nicht mehr ich. Damit entziehst du deiner Seele auch die Last, diese Verantwortung des Richters zu tragen und du lässt Gott tatsächlich Gott sein. Schritt 4, den Menschen vor Gott segnen. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Gamechanger ist, ein Wendepunkt. Und das ist tatsächlich schwer, weil deine Gefühle da was anderes sagen. Ja? Und dass du dich entscheidest und sagst, Jesus, ich segne Paulus mit deinem Frieden, mit deiner Nähe, mit deinem Wirken und ich bete, dass du sein Leben gelingen lässt, dass du ihn segnest, dass das Werk seiner Hände gelingt. Und segnen heißt nicht in dem Moment, wenn du Segen aussprichst, dass du A, die Tat gut heißt, die getan wurde, dass du damit eine Nähe herstellst zwischen dir und der Person oder dass du der Person Zugriff gewährst auf dein Leben oder auch Vertrauen schenkst. Das heißt segnen alles nicht. Ja, segnen bedeutet, ich halte nichts Böses fest, sondern ich gebe Gutes zurück. Und damit brichst du diese geistliche Macht von Verletzungen in dir. By the way, wenn es ums Vergeben geht, dein Ego verliert immer. Dein Ego verliert jedes Mal, weil dein Ego sagt dir, das geht nicht. Das darfst du nicht, du hast recht und du sollst und du darfst und du kannst. Dein Ego ist übrigens gestorben an diesem Kreuz mit Christus. Ja, so wie Paulus sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Falls du das hören musstest, dann sorry für die klare Message. Not sorry. Fünftens, wiederhole, bis das Herz heil wird. Also Vergebung ist wie so das Öffnen von einem verrosteten Schloss. Manchmal braucht es Tage oder Wochen, bis es irgendwie aufspringt. Vergebung passiert als eine Art Entscheidung sofort, aber Heilung kommt oft Stück für Stück und Schritt für Schritt. Ich weiß nicht, wie das dir geht, ob du schon mal so ein altes, ranzliges Schloss versucht hast, wieder gangbar zu machen oder so eine festgerostete Schraube. Das ist am Anfang ziemlich mühsam. So. Und dann machst du manchmal noch so WD-40 drauf oder irgendwas rein oder so ein Kriechmittel oder so. Und dann machst du hin, her. Und irgendwann merkst du, okay, jetzt kommt das Ding wieder ins Laufen. Und jedes Mal, wenn dann dieses hin-her passiert und dieser Schmerz wieder hochkommt, dann, dass du dann sagst, Herr, und ich bleibe bei meiner Entscheidung. Ich bleibe bei meiner Entscheidung zu vergeben. Und dadurch hat Bitterkeit nicht die Chance, irgendeinen Boden zu finden, wo sie wirklich Wurzel schlagen kann. So, die Frage ist, was passiert, wenn deine Vergebung nicht angenommen wird? Jetzt wird es langsam deep. Das ist eine der realsten Fragen und aber auch gleichzeitig eine der befreiendsten Wahrheiten, weil du bist nicht verantwortlich für die Reaktion des anderen. Wichtig, ja? Du bist verantwortlich, vor Gott loszulassen und nicht dafür, wie der andere darauf reagiert. Vergebung heißt auch nicht unbedingt Versöhnung. Vergebung ist eine einseitige Geschichte. Versöhnung ist zweiseitig. Das ist eine ganz andere Art, ein ganz anderes Kapitel. Versöhnung ist mega wünschenswert, aber nicht immer möglich. Ich habe den Vers aus Römer 12 vorgelesen. Soweit es an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Aber es liegt auch nicht immer an dir. Ne? Wenn dein Nachbar nicht bereit ist, dir eine neue Chance zu geben im Nachbarschaftsstreit, dann liegt es nicht an dir. Ne? Du hast die Hand ausgestreckt sozusagen. Wer sie nicht annimmt, der muss dann seine eigene Konsequenz tragen. Wenn der andere es nicht annimmt, dann bleib freundlich, aber bleib klar abgegrenzt. Steht das da alles noch? Ja, Grenzen sind biblisch und schützen dein Herz. Mögliche Reaktion ist, du kannst sagen, falls die Person das alles leugnet, so Fall A, Person leugnet alles, kannst du sagen, hey, danke, dass du mir das sagst, ich habe dir trotzdem vergeben. Fall B, die Person gibt dir die Schuld zurück. Zitat, so O-Ton, könnte man sagen, hey, ich nehme deine Perspektive wahr, aber ich bleibe bei meiner Entscheidung zu vergeben. Fall C, die Person will nicht drüber reden, kann ich sagen, hey, ist das okay für mich? Ich habe meinen Teil getan, wo ich merke, wo Gott mich geführt hat. Oder Fall D, die Person manipuliert oder verletzt weiter, obwohl du das versucht hast zu vergeben, dann sagst du, ja, Vergebung definitiv ja, Ausrufezeichen, Kontakt, nee, Vertrauen, nein, klare Grenze. Grenzen sind biblisch, Vergebung heißt nicht, dass du naiv sein sollst. Und vierter Punkt, du bleibst frei und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch wenn der andere sich nicht bewegt. Deine Freiheit hängt nicht von der Reaktion von anderen Menschen ab. Deine Freiheit hängt von dem Ding hier ab. Ja, vom Kreuz. Das ist die ultimative Freiheit für dein Leben. Und nicht, ob jemand anderes dich in sein Gefängnis sperrt, weil eigentlich sperrt er sich selber in sein Gefängnis ein. Harte Fragen. Ja, harte Fragen und Realitäten. Die werde ich euch jetzt nicht alle geben. Die werde ich in die Kleingruppen reingeben. Könnt ihr euch dann gerne mal anschauen. Oder wenn du das persönlich einfach nochmal lesen willst und du merkst, irgendwie interessiert dich, dann komm einfach gerne auf mich zu. Ich schicke das dir sehr gern. Realität 1, ich gehe nicht im Detail drauf ein. Manchmal tut Vergebung mehr weh als Festhalten. Realität 2, manche Menschen ändern sich nicht. Realität 3, Gefühle folgen manchmal erst Wochen später. Realität 4, manche Menschen werden deine Vergebung missverstehen. Realität 5, Vergebung bringt manchmal weitere Konflikte hervor. Harte Realität Nummer 6, du wirst dir selber vergeben müssen. Das sind alles so Wahrheiten, die dann im praktischen Leben mit Vergebung zu tun haben. Ich möchte gerne zum Abschluss, für dich und für mich, also zuallererst für mich, aber auch für dich, für dein Herz beten. Und wenn du das möchtest, darfst du einfach gerne kurz aufstehen, weil ich mir wünsche, dass wir als Fearless Church eine Gemeinde sind, die in einer Kultur von Vergebung leben. Also das heißt, wenn du aufstehst, dann signalisierst du auch, da ist eine innere Bereitschaft, nicht, dass du perfekt bist und dass du zu allem Ja sagen kannst, was ich gesagt habe, aber zumindest, dass du erkennst, hey, Vergebung ist was, wo ich merke, da ist Kraft und da ist Freiheit und da ist Gottes liebendes Vaterherz dahinter. Jesus, wir bringen dir einfach dieses gesamte Thema, auch der letzten Wochen, Herr, wo wir uns mit Vergebung befasst haben, Herr. Und wir merken ganz oft, Herr, ich merke ganz oft, ich komme da immer wieder an meine Grenzen und immer wieder merke ich, wie deine sanfte Stimme mich ermutigt, Schritte zu gehen, wo ich menschlich gar nicht gehen will oder wo ich menschlich mich überfordert fühle, sie gehen zu können, aber wo ich trotzdem das Drängen deines Geistes spüre und merke, dass wenn ich mich darauf einlasse, dann ist es eine Segensspur, dann ist es frisches Wasser, das in mein Herz, in mein verhärtetes oder trockenes oder wütendes Herz hineinkommt, Herr. Weil plötzlich ich nicht irgendwie mehr um meinen eigenen Sieg, meine eigene Vergeltung kämpfen muss, sondern eigentlich meinen Blick zu meinem Herrn, meinem König, meinem Vater richten darf und dort Annahme und Liebe und Bestätigung finde, all das, was ich mir vielleicht von einer anderen Person gewünscht habe, die Antwort liegt sowieso nicht in der Person, sondern sie liegt in dir, Jesus. Und so bete ich, Herr, dass du uns lehrst, in den Beziehungen, in denen wir stehen, sei es in unserer eigenen Familie, unseren Eltern oder Geschwistern gegenüber oder auch unseren Freunden gegenüber, wo wir Freunde haben, die eng an unserem Herzen sind oder wo wir in Partnerschaft, in Beziehung stehen, Jesus, wo wir ja, in einer Liebesbeziehung sind, wo ein Ehemann, eine Ehefrau da ist, einfach eine tiefe Herz-zu-Herz-Verbindung zu einem anderen Menschen oder auch mit Kindern, Herr, wo wir da herausgefordert sind. Ich bete, dass du uns lehrst, Jesus, immer wieder neu durch deinen guten Heiligen Geist in so einen Lebensstil der Vergebung hineinzukommen, immer mehr. Immer mehr. Ich bete es für Kontakte, die wir so lose im Alltag haben, auf der Arbeit, einfach random, on the streets, irgendwo in unserer Nachbarschaft. Wir sind permanent von Menschen umgeben und permanent geschehen Sachen, die uns verletzen, wo Fehler passieren. Lehre uns, Herr, immer wieder neu, wenn unser inneres Navi uns von unserem Kurs abbringt. Programmier es neu, führe uns zurück auf diesen Highway der Vergebung, auf diesen Weg, einfach Friedensstifter zu sein. Und ich bete, dass du ganz konkret, Jesus, jedem Einzelnen von uns zeigst, wo er anfangen kann, wo so ja, Wachstumsknoten sind, die du lösen willst, wo einfach Segen frei wird. Ich segne uns alle, Herr, dass wir einfach eine Kirche, eine Gemeinschaft sind, die Vergebung lebt, wo man einander trägt und erträgt, bewusst auch weiß, in der Kirche, in der Gemeinschaft, im Neuen Bund, die Kirchen sind nicht perfekt, weil die Kirche sind Menschen und Menschen sind unvollkommen. Aber wir entscheiden uns, einander wahrzunehmen, einander zu sehen, einander zu tragen, einander zu ertragen, einander zu stützen und Menschen zu sein, die in Vergebung leben. Und da, wo wir merken, es klappt nicht reibungslos, irgendwie so, wie das jetzt hier in so einem schönen Fahrplan dargestellt worden ist, da beten wir, Herr, dass du Gnade hast mit uns und Gnade hast mit unserem Nächsten, sodass wir ja, dich als Vorbild haben und dir nacheifern. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen und möchte.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.